Herr Schweizer, wie werden denn die Spenden des kommenden Sonntags konkret verwendet?
Ja, die Spenden des ökumenischen Bibelsonntags werden aufgeteilt auf katholische, protestantische Projekte. Für das katholische Projekt dieses Jahr ist die Katholische Bibelföderation zuständig und wir bilden damit einen Fonds für China. Wir sind als Katholische Bibelföderation seit langem in der China-Arbeit tätig und werden die Gelder vor allem im Bereich Bildung einsetzen. Es gibt ja einen eklatanten Bedarf an Bildung in China auf allen Ebenen. Bildung für Laien, für Ordensleute, für Priester an Seminarien und für Bischöfe. Das läuft dann meistens über die zahlreichen persönlichen Kontakte, die wir nach Festland China pflegen, zu diversen Bischöfen, Priestern, Schwestern, Kommunitäten, Bibelkreisen. Institutionelle Bande in Festland China sind ja nicht oder noch nicht möglich. Und über diese persönlichen Kontakte, die wir entweder direkt von unserem Generalsekretariat in Deutschland aus oder von unserer Regionalkoordination in Hongkong, die sich auch als Brückenkopf nach Festland China versteht, haben, organisieren wir dann eben Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Austausch von Erfahrungen, von Ressourcen, auch von Ressourcenpersonen innerhalb Chinas oder im chinesischen Raum oder bisweilen auch vom Westen her. Wir produzieren auch Materialien, bibelpastorale Materialien, die wir zur Verfügung stellen. Bisweilen organisieren wir auch Fortbildungsveranstaltungen außerhalb Chinas. Zum Beispiel hatten wir im vergangenen Jahr eine Fortbildungsveranstaltung für Seminardozenten in Festland China, biblische Fortbildung im Heiligen Land. Das war ein ganz außergewöhnlicher vierwöchiger Kurs, an dem 20 Dozenten teilgenommen haben. Mittelfristig ist der Wunsch natürlich, dass auch solche Veranstaltungen in China selbst stattfinden. Derzeit gibt es auch noch gewisse Vorteile, nämlich größere Freiheiten in manchen Dingen, wenn solche Kurse außerhalb Chinas stattfinden.
Wenn man jetzt hört Bibelfonds, dann denkt man natürlich zuerst mal daran, dass da Bibeln verteilt werden. Aber wie Sie gerade ja ausgeführt haben, geht das weit darüber hinaus. Ist denn die Verteilung von Bibeln auch mit inbegriffen?
Ja, auch. Wobei die Katholische Bibelföderation sich nie beschränkt hat auf den Druck und die Verteilung von Bibeln. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass ein Christ eine Bibel in der Hand hält, die in seiner Sprache, die er lesen kann. Aber wir gehen eben darüber hinaus, das, was wir eben auch Bibelpastoral nennen, und versuchen, den Menschen Möglichkeiten, Methoden, Erfahrungen im Umgang mit der Bibel an die Hand zu geben, die eben einen lebensnahen, lebensrelevanten, kontextbezogenen Umgang ermöglicht. Oder ein bisschen theologischer ausgedrückt, es ermöglicht, dass der Buchstabe der Bibel eben nicht toter Buchstabe bleibt, sondern Lebensspenden des Wort Gottes. Den richtigen, in Anführungsstrichen, Umgang mit der Bibel, dazu kann man eben in Kursen, durch Fortbildungsveranstaltungen, durch entsprechende pastorale Kommentare etc. anleiten.
Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass diese Kurse noch hauptsächlich außerhalb Chinas stattfinden. Ist es denn überhaupt möglich, Bibelarbeit in China selber zu machen, die Bibel zu verbreiten?
Also, dass diese Kurse hauptsächlich außerhalb stattfinden, das wollte ich so nicht gesagt haben. Sie finden auch noch außerhalb statt, aber auch schon in China. Das ist schon Teilantwort auf Ihre Frage. Doch, es ist möglich, in China auch Kurse abzuhalten. Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene, und es kommt auch darauf an, in welcher Provinz. Also die Gegebenheiten in China sind nicht einheitlich. In manchen Provinzen, Regionen ist religiöses Wirken relativ problemlos, in anderen sehr reglementiert. Das kommt sehr darauf an. Was Publikationen beispielsweise betrifft, so können die Kirchen ihre Materialien intern publizieren. Die können dann auch intern in den kircheninternen Netzwerken vertrieben werden. Nach vorheriger Genehmigung, die bei solchen internen Dingen normalerweise, muss man dazu sagen, genehmigt wird, aber auch das folgt nicht immer objektiven Kriterien. Ähnlich ist es mit Kursen. Wenn die regionalen Religionsbüros darüber im Bilde sind, kann man sowas durchaus organisieren. Wir haben zum Beispiel, um etwas konkreter zu werden, einen sehr guten Kontakt mit dem Bischof-Koadjutor der Diözese Shenyang im Nordosten Chinas, der selbst, als er noch Dozent im Seminar war, in die Dörfer ging, während der vorlesungsfreien Zeit und Bibelgruppen gehalten hat und da in diesem Fall auf keinerlei Widerstand stieß, im Gegenteil. Aber sie finden in China auch immer das Gegenteil. Sie finden also auch Beispiele aus anderen Regionen, wo solcherlei Aktivitäten doch sehr eng überwacht und bisweilen verboten werden.
Sie haben gesagt, nach innen hin ist das nun weniger ein Problem. Ist denn überhaupt Mission in China möglich unter diesen Umständen oder bleibt das dann alles unter den Christen?
Mission in einem etwas älteren Sinn des Wortes, dass Missionare von außen nach China kommen, ist schwierig nach wie vor. Es gibt natürlich missionarisches Wirken der Kirchen in China selbst. Christliche Gemeinden wirken ja attraktiv durch das Leben ihres Glaubens, im Idealfall zumindest, wenn sie das auch als Mission bezeichnen. Es gibt viele Ordensgemeinschaften, weibliche Ordensgemeinschaften, die sozial wirken und damit natürlich eine Mission haben und auch ausstrahlen. Man muss dann auch nochmal unterscheiden zwischen der offiziellen oder patriotischen Kirche und der Untergrundkirche. In der Untergrundkirche ist all das natürlich wirklich nur im Geheimen möglich.
Nun hat China in den letzten Jahren einen ziemlichen Boom erlebt, hat sich auch zum Westen hin zumindest wirtschaftlich geöffnet. Wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten denn jetzt auf die, in Anführungszeichen, Missionsarbeit ausgewirkt? Sind da mehr Freiheiten entstanden?
Mit der Öffnung Chinas der Welt zu und insbesondere, wie Sie sagten, dem Westen zu, geht natürlich eine gewisse Liberalisierung einher. Inzwischen redet man in China leichter über Religion und Religiosität. Eine kürzliche Umfrage einer Shanghaier Uni hat zum Beispiel viel höhere Zahlen von Religionszugehörigkeit ergeben, als bislang offiziell verbreitet. Und das Interessante daran ist, diese Zahlen durften veröffentlicht werden. Auch interessant daran ist, dass diese Zahlen besagen, dass 67% sich zu den offiziell zugelassenen Religionen, zu den 5 offiziell zugelassenen Religionen zählen. Das heißt implizit, dass über 30% zu nicht offiziell existierenden Religionen gehören. Die Zahlen an sich sind vielleicht nicht so interessant, sondern die Tatsache, dass darüber jetzt offen geredet wird, ist sicher ein Indikator für eine gewisse Liberalisierung. Im Bereich der katholischen Kirche, Sie werden ja sicher den Papstbrief an die chinesischen Christen kennen, der zunächst einmal eine große Ermutigung für die Katholiken darstellt, die Wertschätzung zum Ausdruck bringt, eine große Sensibilität für die besondere Situation zeigt und auch in gewisser Weise den eingeschlagenen Weg der Versöhnung von Untergrundkirche und patriotischer Kirche, aber auch der pragmatischen Lösung mit dem Staat vorschlägt. Also es gibt leichte Bewegungen hin zu Lockerungen. Man kann noch nicht von freier Religionsausübung oder unkontrollierter Religionsausübung sprechen. Es gibt ja die patriotische Vereinigung, die alles überwacht. Aber wenn Sie so wollen, gibt es gewisse Liberalisierungstendenzen.
Wie gehen Sie denn um mit diesem zwiespältigen katholischen Verhältnis in China? Zum einen die patriotische Vereinigung und zum anderen dann auch die katholische Untergrundkirche. Kommen Sie da in Spannungsgebiete?
Man hat immer wieder Berührungspunkte zu beiden. Nun sind da die Realitäten sehr unterschiedlich. Es gibt Diözesen und Regionen, in denen Untergrund und patriotische Kirche gut zusammenleben, in denen der Untergrund, die Untergrundkirche im Grunde auch, wie wir sagen, auftaucht. Das heißt eben, dieser Versöhnungsprozess auch mit der patriotischen Kirche weit vorangeschritten ist, wo es nur noch einen Bischof gibt, der auch von allen anerkannt ist, wo es gemeinsame Altersheime für Priester gibt, um solche praktischen Aspekte zu zitieren. Und es gibt andere Orte, wo das sehr, sehr spannungsgeladen und konfliktiv ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Folge der derzeitigen Tendenz, die Untergrundkirche einzuladen, sich mit der patriotischen Kirche zu versöhnen. Diese Richtung stößt ja auch der Papstbrief. Das hat natürlich zur Folge, dass es auch Spaltungen im Untergrund selber gibt und zum Teil auf diese Teile der Untergrundkirche, die nicht diesen Prozess mitmachen, noch größerer staatlicher Druck ausgeübt wird. Für uns als katholische Bibelföderation in der Organisation von Projekten, Fortbildungsveranstaltungen zum Beispiel, bedeutet das auch einen pragmatischen Umgang. Wir versuchen dort, wo es nötig und unabdingbar ist, die offiziellen Stellen zu involvieren. Beispielsweise wäre die Fortbildungsveranstaltung im Heiligen Land, von der ich vorher erzählt habe, nicht möglich gewesen ohne ein Platzett der patriotischen Vereinigung. Allerdings versuchen wir dann, und es ist auch meistens gut möglich in der Gestaltung des Projektes und in der Auswahl der Teilnehmer, eigene Akzente zu setzen und uns nicht einfach irgendwelche Teilnehmer diktieren zu lassen. Und da besteht dann wieder sehr viel pragmatischer Spielraum. Und wir haben auch Kontakte zur Untergrundkirche, über die ich jetzt hier aber aus verständlichen Gründen, denke ich, nicht ausführlich reden kann.